Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Afrikanische Fußballer, als sie in den 80er Jahren in der Schweiz und in Europa für einheimische Clubs zu spielen begannen, waren sie bevorzugte Zielscheibe rassistischer Attacken. Bananen flogen aufs Spielfeld, auf den Tribünen gab es Affengeschrei. In der Schweiz hat man daraufhin versucht, Gegensteuer zu geben, mit einigem Erfolg, sagen viele. In den oberen Fußballligen sei der Rassismus praktisch verschwunden. Stimmt das tatsächlich? Hören Sie dazu einen Fußballer mit ghanaischen Wurzeln, einen skeptischen Rassismus-Experten und einen engagierten Fanarbeiter in der Sendung von Maya Brändli.
Tonangebend in den Fußballstadien sind die Männer und Frauen der sogenannten Fankurve. Sie sind jung, zwischen 15 und 25 Jahre alt. In Gruppen unterstützen sie mit choreografierten Gesängen ihre Lieblinge. Die Gegner versuchen sie mit Schmähliedern aus dem Konzept zu bringen. Fans aus den Fankurven betrachten sich heute als wesentlichen Bestandteil des Fußballspiels. Sie bezeichnen sich selbstbewusst als den 12. Mann im Stadion, erklärt Thomas Gander, Geschäftsführer der Fanarbeit Schweiz und seit Jahren Fanarbeiter beim FC Basel.
Es gab schon fankulturelle Entwicklungen in den 80er Jahren. Nur waren dort die Stadien noch ganz anders als heute. Da gab es einfach ein Stadion und das war durchlässig. Man konnte sitzen oder stehen, wo man wollte. Und so gab es so eine natürliche Entwicklung langsam hin zur Fankurve. Das habe ich selber auch erlebt. So als Junger war ich irgendwo mit dem Vater noch unterwegs, irgendwo im Stadion, meistens auf der Gerade. Und dann tastet man sich langsam an die Fankurve ran. Und plötzlich ist man drin.
Mit dem Bau der neuen Stadien aber hat man die Fankurve von den übrigen Rängen abgetrennt. Es gibt heute kein einfaches Rein und Raus mehr. Wer in die Fankurve will, muss sich dafür entscheiden.
Man kann sich auch nicht mehr bewegen im Stadion und so wurde daraus eigentlich eine Art Sozialraum, der sich dort entwickelt hat und durch diese Leute auch geprägt wird und meistens dann auch über Generationen hinweg jetzt weitergegeben wird.
In diesem Sozialraum herrschen eigene Gesetze. Die Fans teilen ähnliche Wertvorstellungen, diskutieren und leben ihre speziellen Philosophien. In den 90er Jahren waren es vor allem die Hooligans, die diesen Sozialraum prägten. Von der Öffentlichkeit wurden diese jungen Männer als ausgesprochen gewalttätig wahrgenommen.
Der Hooligan aus der nordländischen Kultur, der war auch Fußball oder ist Fußball interessiert. Aber für ihn war auch noch maßgebend das Messen mit anderen Hooligan-Gruppierungen. Also das war ein Teil vom Sporterlebnis, des Fußballerlebnisses. Das unterlief auch einer gewissen Regeln, die sogenannten Kodex. Und das war ein zusätzlicher Kick zum Fußballspiel. Also es gehörte zum Ritual eines Fußballspiels, sich auch neben dem Platz zu messen mit anderen Fangruppierungen.
Männlichkeit, Kraft, Gewalt und Macht waren ihre Ideale. Und die deckten sich mit denjenigen der rechten und rechtsextremen Szene.
Auch in der Hooligan-Bewegung gab es verschiedene Ausrichtungen, oder? Und ich würde mich auch dafür hüten zu sagen, Hooliganismus gleich Rechtsextremismus. Das war auch nicht der Fall. Ich würde jetzt sagen, sie sind eher politisch rechtsorientiert. Und es gab Strömungen, wo auch politisch ideologisierte rechte bis rechtsextreme Gruppen Einfluss nahmen auf die Hooligan-Bewegung, respektive auch rekrutierten in den Stadien.
Ob politisch motiviert oder nicht, es waren diese Hooligans europaweit, die besonders aufgefallen sind durch rassistische Attacken, auch gegen ausländische Spieler. Das hat in Bern zum Beispiel dazu geführt, erzählt der amtierende Stadtratspräsident von Bern, Urs Frieden, dass immer weniger Fußballinteressierte sich ins Wankdorfstadion getrauten.
Das war 1996. Da waren die Missstände im alten Wankdorfstadion sehr gravierend. Die Leute sind ausgeblieben, weil es zu viele Neonazis hatte, die faschistische Parolen geschrien haben. Hakenkreuze, Hitlergrüße, alles war dort vorhanden. Und
da haben Urs Frieden, der damals noch nicht Stadtratspräsident war, und einige Mitstreiter als Antwort darauf den Verein Halbzeit gegründet und den Kampf gegen den Rassismus auf Schweizer Fußballfeldern angetreten. Schwarze Spieler sind und waren aufgrund ihrer Hautfarbe extrem exponiert und entsprechend Zielscheibe rassistischer Aktionen. Regelmäßig wurden sie mit Affengeheul empfangen, erzählt Urs Frieden.
Das Wort Urwald und Affe, das ist natürlich dann auch offen kursiert, auch in den Fanzines hat man das lesen können, dass man gesagt hat, unser Spieler sieht ja aus wie ein Affe, das ist ja gar kein Mensch. Also das war doch in den 90er Jahren eine geläufige Sprache, die dann eben in diesen Urwaldlauten und in Bananenwürfen, man hat diesen Spielern also Bananen zugeworfen, das hat dann seinen Ausdruck gefunden.
Sind die Schwarzen Menschen oder sind es Affen? Diese zutiefst rassistische Redensart greift zurück auf Bilder, die in den dunkelsten Kapiteln der Kolonialgeschichte gezeichnet wurden. Uralte Vorurteile, die sich hartnäckig hielten und auf die schwarzen Spieler unterschiedlich reagierten. Die meisten ignorierten sie. Einigen platzte der Kragen und manchmal versuchte einer, die Beleidigung mit Ironie zu entschärfen.
Ein Schwarzer hat damals eine Banane genommen und zu essen begonnen. Da konnte man das Ganze dann ein bisschen entschärft und schon fast ironisierend anschauen. Das hat dann sicher die ganze Sache ein bisschen beruhigt. Dann muss man auch sagen, dass in der Bundesliga auch Oli Kahn, der Torwart von Bayern München, auch Bananen erhielt, weil er sich eben wie ein Urwaldaffe so im Käfig, also in seinem Torkasten hin und her bewegt hat und er auch einen markanten Unterkiefer hatte. Den hat man dann auch plötzlich mit einem Affen verglichen und dadurch hat sich ganze Affen-Urwald-Geräusch-Bananengeschichte, die hat sich dann von den Schwarzen weg verlagert zu Ungunsten von Oliver Kahn.
Allerdings, Vergangenheit sind diese Attacken noch lange nicht. In Anschluss an die Weltmeisterschaft wurde in Ostdeutschland vor 2 Jahren ein schwarzer Spieler mit Affengeheul und Bananen empfangen. Wütend stellte sich dieser darauf vor die Tribüne und quittierte das Urwaldgebrüll mit dem Hitlergruß. Prompt stürzten sich nach Spielschluss die Fans, ungehindert von den Sicherheitskräften, auf den Mann und versuchten ihn zu verprügeln. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein. Gegen den Schwarzen, wegen dieses Hitlergrußes. Auch in Italien gibt es Fußballclubs, wo solcher Rassismus immer noch salonfähig ist. Beispielsweise bei Inter Mailand.
Zum Beispiel ein Spieler namens Balotelli spielt, wo sogar die eigenen Fans gegen ihn auftreten. Der hat also überall, wo er hinkommt, hat er ein Problem von gegnerischen und von eigenen Fans. Ist zwar jetzt inzwischen Nationalspieler, italienischer Nationalspieler, das ist fast nicht mehr wegzukriegen.
Urs Frieden, Stadtratspräsident der Stadt Bern. In der Schweiz begann der Widerstand gegen den Rassismus in den Stadien Früchte zu tragen. Nachdem die Berner Young Boys 1996 demonstrativ und unübersehbar auf ihren Trikots den Slogan «Gemeinsam gegen Rassismus» ins Spiel brachten und immer mehr bekannte Spieler, ausländische wie inländische, sich stark machten für einen Fußball ohne Rassismus, änderte sich die Stimmung allmählich. Rassismus war je länger, je weniger in den Stadien geduldet. Mit beigetragen haben auch die Medien und die Clubs, die mit gezielter Fanarbeit intervenierten. Heute ist zumindest in den oberen Ligen der Rassismus weitgehend aus den Stadien verbannt, meint Urs Frieden, der inzwischen auch Mitbegründer ist des europäischen Netzwerkes Football Against Racism.
Also die Schwarzen, die sind im Moment relativ gut akzeptiert. Wenn wir jetzt bei den Young Boys schauen, da haben wir ja mehrere Spieler von der Elfenbeinküste, das sind die großen Stars. Da sieht natürlich auch der rechtslastige Fan, aha, die bringen Erfolg, die bringen Geld, bringen dem Verein einen Mehrwert und der verhält sich dann entsprechend ruhig.
Wie fühlt es sich an, wenn man als schwarzer Spieler aufs Fußballfeld kommt und dort mit Affengeheul und Bananen empfangen wird? Stimmt es, dass das heute in der Schweiz nicht mehr oder nur noch ganz selten vorkommt? Erstligaspieler, so der Bescheid der Mediensprecher, sind im Moment zu beschäftigt, um auf solche Fragen Antworten zu geben. Und diejenigen, die schon länger dabei sind, nicht mehr in den ersten Ligen spielen, wollen sich nicht äußern. Désolé, trop compliqué. Warum ist das Thema Rassismus für schwarze Spieler so heikel, frage ich den 17-jährigen Kofi Tiamoua Nemele.
Das sind, wie ich auch, Leute, die mit den Fans zu tun haben. Und vielleicht, wenn es jemand hört oder so, haben sie das Gefühl, dass es irgendwie vielleicht Auswirkungen auf ihre Karriere haben könnte, die sie dann vielleicht nicht mehr in Ruhe lassen. Aber ich denke, es ist ein wichtiges Thema, das man auch mal ansprechen sollte. Und ich bin hier aufgewachsen, sie sind es nicht.
Kofi Ntiamua Nemele kam vor 11 Jahren als 6-jähriger Junge aus Ghana in die Schweiz. Kaum gelandet, habe er sofort angefangen, Fußball zu spielen.
Also ich bin in den Sommerferien angekommen. Nach etwa 2 Wochen Ferien hat mich jemand eingeladen, und das ist mein bester Freund heute. Er hat gesagt, ja, ich soll mal mitkommen, um Fußball zu spielen. Und es hat mir sofort gefallen. Ich stand im Tor, wie immer. Ja, also es hat mich einfach fasziniert, wie man so in den Maßen Kindern Fußball spielen ermöglichen kann. Weil ja, in Ghana war es halt nicht so wie da, dass man auf grünem Feld spielt und so. Da hat man eher so im Sand gespielt oder auf dem Teer und einfach mit 2 Steinen vielleicht ein Tor gemacht. Und ja, hier hat es einfach alles. Und Fußballschuhe und so anzuhaben, das hat mich einfach fasziniert.
Heute spielt der junge Mann bei den Junioren von FC Basel und im U17-Nationalteam, das im Oktober letzten Jahres in Nigeria den Weltmeistertitel geholt hat. Es ist der erste Weltmeistertitel überhaupt, den die Schweiz jemals im Fußball errungen hat. Auf dem Fußballfeld jubeln dem talentierten Afrikaner die Menschen zu. Das war nicht immer so.
Als ich in die Schweiz kam, angefangen habe, Fußball zu spielen, oder auch auf der Straße oder auf dem Spielplatz, dann habe ich manchmal Schockikopf gehört. Und als ich noch kein Deutsch konnte, ja, da war es mir einfach egal, weil ich es einfach nicht verstanden habe. Aber mit der Zeit habe ich es auch verstanden und das hat mich auch sehr genervt. Manchmal ging ich auch hart rein. Also beim Spielen jetzt habe ich einen extra gefault, wenn er sowas gesagt hatte. Und dann mit der Zeit habe ich einfach gemerkt, dass es gar nichts bringt, weil umso mehr ich mich provozieren lasse, umso mehr machen sie auch weiter. Und ja, da habe ich einfach aufgehört, auf diese Sachen zu reagieren.
Trotzdem, solche Beleidigungen sind verletzend.
Ja, also es war schon verletzend, weil man konnte mit niemandem richtig drüber reden, außer mit dem Trainer. Was er einfach machen konnte, ist ja den Spielern sagen, sie sollen damit aufhören, aber wirklich was machen konnte er nicht. Aber da hatte ich gute Trainer, die mich auch unterstützt haben. Sie haben mir immer wieder gesagt, dass es mich stark machen würde. Mein Vater, der hat ja schon länger in Europa gelebt und hat gesagt, dass es Alltag sei. Mir auch klar gemacht, dass es wie dazugehört. Also, aber das würde mich stärker machen. Irgendwann werde ich an dem wachsen. Und ich solle einfach zeigen, dass ich doppelt so gut bin wie die.
Kofi Ntiamua Nemele kam in Basel zuerst in die Fremdsprachenklasse, dann in die Orientierungsschule und dann ans Gymnasium. Außer in der Fremdsprachenklasse, wo alles Ausländer waren, erlebte er immer wieder dasselbe. Man machte sich mit rassistischen Bemerkungen so lange über ihn lustig, bis er sich Respekt verschafft hatte.
Also bei mir war es einfach immer so, dass ich einer der Besten im Sport war. Ja, auch im Fußballspielen, also in der Pause und so. Und durch das habe ich wahrscheinlich meinen Respekt bekommen. Ich denke auch, ich war auch eine Autoritätsperson. Und ja, wenn 10 Kinder irgendwie die Schule geschwänzt haben, ich war nicht einer von denen, der einfach mit der Kette mitgelaufen ist und gedacht hat, ja, dann bin ich cool. Sondern ich habe einfach immer mein Ding gemacht. Und ich denke, durch das habe ich auch meinen Respekt bekommen.
Kofi Ntiamua Nemele ist mehrheitlich in der Schweiz aufgewachsen. Er redet Baseldeutsch, geht in eine höhere Schule. Er hat gelernt, sich Respekt zu verschaffen. Er kann sich bis zu einem gewissen Grad wehren gegen Rassismus. Anders als sein Vater.
Also ich habe erst gerade wieder mitbekommen, dass er angegriffen wurde. Bei uns in der Gegend. Also angegriffen, einfach mit Wörtern und so. Da er wusste, dass mein Vater auf Deutsch nicht so schlagfertig ist wie er, hat er gedacht, ja, er sei der Stärkere. Und dieser Mann hat schon ein paar Mal irgendwie dumme Bemerkungen gemacht, oder wenn wir irgendwie parkiert haben, nachgeschaut, ob wir wirklich in der Lücke sind und so. Und ja, da hat er eben meinen Vater angegriffen und mein Vater hat mir gesagt, hey, das sind Sachen, die erlebe ich jeden Tag, aber ich reagiere nicht darauf, also soll ich auch nicht darauf reagieren. Und da habe ich auf seinen Rat gehört und also ich wollte dem Mann meine Meinung sagen, aber also zum Schutz von meinem Vater vor allem habe ich es nicht gemacht.
In den oberen Fußballligen der Schweiz ist der Rassismus weitgehend verschwunden, weil es in diesen Clubs inzwischen so viele schwarze Spieler hat, dass sie beinahe selbstverständlich geworden sind. Der Rassismus ist auch deswegen weitgehend verschwunden, sagt der Fanarbeiter Thomas Gander, weil in vielen Mannschaften mehr Ausländer spielen als Schweizer und weil die einzelnen Clubs heute Geld investieren in Fanarbeit und Antirassismus-Kampagnen. Tatsache aber ist, erklärt Thomas Gander, dass die Fans heute auch anders sind als noch vor 10 Jahren. Die Hooligans sind in die Jahre gekommen, sitzen inzwischen außerhalb der Fankurve, vielleicht zusammen mit ihren Kindern auf der Gerade. Tonangebend in der Fankurve sind heute die sogenannten Ultras. Und die, so Thomas Gander, unterscheiden sich markant von den Hooligans.
Was sich verändert hat, ist, dass wirklich die Mannschaft zu unterstützen zum wesentlichen Teil der Fankultur wurde. Also man macht alles dafür, seine Mannschaft zum Sieg zu führen. Und das bedarf dann dieser bedingungslosen Unterstützung sozusagen, dieser 90 Minuten tonangebend sein im Stadion, auf das Spiel zu reagieren, mittels Choreografieren die eigene Mannschaft anzutreiben.
Die Ultras diskutieren, aufgeteilt in verschiedene Gruppen, im Internet, in Vereinslokalen, auf Auswärtsfahrten, intensiv miteinander, loten aus, was echter Fußball ist und wie dieser auszusehen hat. Die Fankurve äußert sich auch dazu, wenn vereinspolitische Entscheide getroffen werden oder wenn jemand die Regeln verstößt.
Diese Verbundenheit mit der Mannschaft und diese hohe Identifikation, die hat sich sicher erst mit der Ultra-Gruppierung so in der Masse, also so etabliert in den Fankurven. Das ist ein Modell von Fansein, das sich südländisch aus entwickelt hat und jetzt so in den Schweizern, aber auch schon bereits in Deutschland sich bemerkbar macht. Oder?
Gute Lieder, gute Stimmung, Solidarität mit den eigenen Spielern und viel Lokalpatriotismus ist da angesagt. Je besser eine Fankurve ihre Mannschaft unterstützt, desto mehr Macht genießt die Kurve in der Szene.
Oder? Also so quasi die Macht zu sein, die beste Fankurve zu sein, in der Schweiz oder sogar über die Schweizer Grenzen hinaus. Es ist eigentlich ein Wettbewerb dort, der stattfindet. Und die Gewalt gibt es nach wie vor, aber sie richtet sich eher gegen die, die diese Bewegung stören wollen. Das kann die Polizei sein, das können private Sicherheitskräfte, also die eingreifen in diese Massenbewegung, sage ich mal, und die etwas verhindern wollen, dort findet die gefährliche Diskussion der Gewaltlegitimierung statt. Also, und das ist auch dort, wo wir ansetzen in der Diskussion. Und da haben wir zurzeit auch eine heikle Situation in der Schweiz.
Gewalt kommt also auch bei den Ultras durchaus vor, aber die ist in der Regel nicht rassistisch. Außer man pflegt diese Richtung relativ bewusst, so wie das bei Berlusconis Verein Inter Mailand der Fall ist. Normalerweise aber wird Rassismus von den Ultras explizit abgelehnt. Das lässt sich in den Internetforen nachlesen und bei Auswärtsfahrten beobachten, wo die Ultras intervenieren, wenn Skinheads oder Neonazis auftauchen.
Die Fankurven heute sagen von sich in der Schweiz, sie sind grundsätzlich apolitisch. Gleichzeitig haben sich dann Wertvorstellungen herausgebildet, die gegen, ich sage jetzt mal, die weitere Kommerzialisierung des Fußballs sind, gegen Einengung von einer Fankurve, also Freiräume weiterhin schaffen oder gewisse autonome Züge zulassen. Das sind ganz klar linke Positionen, die da vertreten werden. Also es würde mir jetzt nicht eine Fankurve, würde mir nicht sagen, wir betreiben linke Politik. Aber ich denke in der Analyse, wenn man die Positionen und die Wertvorstellungen, die sie vertreten, sind das eher linke Positionen, die vertreten werden und auch gelebt werden und auch geäußert werden.
Weil in den Fankurven die Sozialkontrolle enorm hoch ist, kommen Neonazis und Rechtsextreme, sofern sie die Kurven überhaupt noch betreten, kaum mehr zu Wort. Sie werden von den Ultras in Schach gehalten. Rassismus ist unerwünscht, auch wenn er sich auf die gegnerische Partei bezieht. Zu den Prinzipien der Ultras übrigens gehört es auch, kategorisch jedes Gespräch mit den Medien abzulehnen. Unter anderem deshalb, weil sie sich von den Medien falsch verstanden und immer wieder falsch dargestellt fühlen. Rassismus ist also aus den großen Stadien und den Erstligaspielen verschwunden. Ganz anders aber sieht es aus in den unteren Ligen, meint der Berner Stadtratspräsident Urs Frieden, der sich als Mitbegründer von Halbzeit und dem Netzwerk Football Against Racism seit Jahren mit dem Thema beschäftigt.
Da haben wir ganze Teams, Ausländer, Mannschaften, sei es aus der Türkei, aus dem Kosovo, Italien, Spanien und so weiter. Wenn die da aufeinanderprallen, irgendwo in der fünften Liga, abseits des Geschehens, mit voll engagierten Zuschauerinnen und Zuschauern am Rand, ziemlich nahe beim Spiel, mit Schiedsrichtern, die vielleicht auch ein bisschen einseitig entscheiden, überfordert sind, da kann es doch relativ schnell auf der rassistischen Ebene abgehen. Es gibt auch einen gravierenden Fall bei einer jüdischen Mannschaft, wo die jüdische Mannschaft, Juniorenmannschaft, antisemitisch beleidigt wurde.
Und auch schwarze Spieler sind da immer wieder Zielscheibe von Angriffen, weil sie nicht bekannt sind und weil es in den unteren Ligen noch wesentlich weniger von ihnen gibt als in den oberen.
Das ist ein dauerhaftes Problem in den unteren Ligen, durch ausländische Spieler Spannungen bekommen vom Publikum her. Es muss nicht unbedingt mal auf dem Feld selber sein, dass die Spieler untereinander, aber mit der Einmischung des Publikums, mit Zwischenrufen, da ist ziemlich schnell was passiert. Und da ist natürlich die schwarzen Spieler aufgrund der Hautfarbe sind da immer irgendwo im Zentrum.
Hier in den unteren Ligen gibt es keine Fankurve. Vielmehr sind es hier normale Bürger, ältere und jüngere Fußballfans, die oft kollegial oder familiär verbunden sind mit den Spielern. In dieser durchaus familiären, aber auch emotional hoch aufgeladenen Konstellation kann der Rassismus ganz schnell an die Oberfläche treten, meint Urs Frieden.
Dort haben wir auch häufig Probleme. Wenn zum Beispiel eine Mannschaft besteht aus 15 verschiedenen Nationen und es gibt vielleicht 5 Ersatzspieler, dann fühlen sich die Leute auch aufgrund ihrer Herkunft zurückgesetzt. Das heißt, der Vater eines Ersatzspielers ist dann ziemlich sauer auf den Trainer, der unter Umständen selber auch Ausländer ist, und denkt, der lässt meinen Sohn, zum Beispiel einen Türken, nicht spielen, weil er Italiener ist oder umgekehrt. Dann haben plötzlich die Eltern das Gefühl, mein Sohn wird geschnitten aufgrund seiner Herkunft. Und da haben wir also auf der kleinsten Ebene, auf der kleinsten Interaktionsform gibt es da Probleme in der unteren Ligen. Nicht zuletzt, weil das nie groß thematisiert wird in einem Verein.
Gewöhn dich dran, es macht dich stark, haben die überforderten Trainer damals, als Kofi Tiamoua Nimeli noch im lokalen Juniorenclub spielte, zu ihm gesagt. Heute könnten sie sich Hilfe holen, beim Verein Halbzeit zum Beispiel oder auch beim Netzwerk Fahre. Es ist wichtig, meint Urs Frieden, dass rassistische Vorfälle jeglicher Art gemeldet werden, damit man sie angehen kann. In Gesprächen, mit Informationen, für die dann letztendlich nicht nur die Opfer dankbar sind, sondern auch die Täter.
Ich kann mir vorstellen, dass nicht nur die Opfer jeweils erschrecken bei so Ausschreitungen, sondern dass die Täter auch über sich selbst erschrecken in einem bestimmten Alter und dann vielleicht gar nicht so ungern diese Informationen mal hören, weil es ja ihnen auch nicht wohl ist, wenn sie vor der jüdischen Ersatzbank dort provoziert haben mit eindeutigen Gesten. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das dem Typen, der das macht, dass dem gefällt. Klar, er fühlt sich im Moment als Held, weil er meint, er könne da einer bestimmten Stimmung Ausdruck geben. Dabei ist er vermutlich gar nicht so getragen von seiner Mannschaft, wenn er solche Sachen macht.
Und Kofi Tiamoua Nimeli? Wie erlebt er als schwarzer Spieler, der auf dem Weg ist, ein Fußballstar zu werden, der letztes Jahr mit seinem Team die Weltmeisterschaft gewonnen hat? Wie erlebt er den heutigen Rassismus? Wird er noch irgendwo mit Affengeheul empfangen?
Jetzt in der Schweiz weniger, aber ja, in anderen Ländern halt, wo es wenige Ausländer gibt oder wenig schwarzhäutige, dunkelhäutige Menschen, da bekommt man es manchmal schon mit irgendwie Affengeschrei und so. Aber okay. Das geht mir an mir vorbei, weil ich denke immer, ich habe es besser wie sie und ja, ich habe ein bisschen ein schöneres Leben und irgendwie müssen sie mich ja beneiden, dass sie das machen.
Ganz verschwunden hingegen, erzählt der Basler FCB Juniorspieler, sei der Rassismus bei ihnen im Team.
Also, man sieht es auch in den Nationalmannschaften, wie viele Schweizer eigentlich in den Nationalmannschaften sind. Das sind ja nicht wirklich viele. Und auch beim FC Basel ist es so, dass wir sehr viele Ausländer haben. Und darum also kommt es eigentlich gar nicht dazu, dass man irgendwie richtig Rassismus spürt. Also ab und zu mal ein Spruch, aber da lachen wir alle drüber. Also das sind einfach Sprüche, die irgendwie einfach so kommen, spontan, und da lacht man drüber. Also wenn irgendwie einen Witz macht oder so. Weil wir wissen, dass es diese Person gar nicht ernst meint. Das sind Sachen, die vergisst man nachher wieder, weil man ja Teamkollegen ist.
Allerdings, gerade wenn es um die Frage von Erfolg oder Nicht-Erfolg geht, sind rassistische Bemerkungen und Gesten dann doch wieder schnell bei der Hand. So nach der Weltmeisterschaft in Nigeria, als Kofi Ntiamua Nimeli zusammen mit dem FCB in Luzern auf einen schwächeren Schweizer Gegner stieß.
Direkt nach der WM hatten wir wieder ein Spiel mit, und da hat ein Schweizer gemeint, er müsse immer wieder die Ausländer beleidigen. Er hatte meinen Teamkollegen mit scheiß Albanern beleidigt und so, und der hat darauf reagiert, und das hat dem eigentlich gezeigt, hey, ich habe jetzt was in der Hand, was ich ihm irgendwie aus dem Konzept bringen kann. Und der Schiri hat immer wieder gesagt, ja, er hat es nicht gehört. Und ja, dann haben wir einfach unser Spiel gespielt. Also dann hatten wir einen Freistoß. Der Torhüter hat wieder einen von uns beleidigt und so. Und da habe ich einfach gesagt, ey, er soll sein Maul halten und in sein Tor stehen und den Schuss halten, der jetzt kommt und so. Da hat er gesagt, ja, du Schwarze, was denkst du, wer du bist und so. Da habe ich gesagt, ey, ich habe erst gerade vor einer Woche die WM gewonnen. Was hast du in deinem Leben erreicht? Und da war er einfach still und ich habe den Freistoß reingemacht und habe einfach zu ihm gesagt, hey, da ist deine Antwort.
Damit war die Geschichte dann allerdings noch nicht zu Ende. Es kam immer wieder zu kleineren Fouls gegen Kofi Ntiamua Nimeli. 3 Minuten vor Schluss platzte diesem dann der Kragen.
In der Luft wurde ich von hinten geschupft und da habe ich darauf reagiert, weil es hätte mir wirklich etwas passieren können aus dieser Höhe. Ich bin fast auf den Kopf gefallen und das war eine Emotion. Und dann bin ich aufgestanden, bin zu ihm gerannt. Dann hat er gesagt, ja, hier hast du deine Antwort, du scheiß Schwarzer. Das war also sehr primitiv. Und die anderen haben auch darauf reagiert und ich auch natürlich. Und ich wollte ihn eigentlich nur wegschubsen. Und da hat er sich sehr theatralisch fallen lassen. Und der Schiri ist einfach gekommen und hat mir die rote Karte ins Gesicht gezeigt, ohne zu hören, was eigentlich war.
Kofi Ntiamua Nimeli durfte daraufhin 4 Sonntage nicht mehr spielen.
Ja, also nach dem Spiel haben wir also uns qualifiziert für das Halbfinale. Also war es mir eigentlich in dem Sinn auch egal. Aber die rote Karte, das waren 4 unnötige Spiele, die ich verloren habe, um besser zu werden, ja.
Man kann auch an solchen roten Karten wachsen. Doch eine Gemeinheit bleibt eine Gemeinheit. Und der Rassismus, auch wenn er zurzeit offiziell nicht salonfähig ist, lauert auch in der Schweiz latent unter der Oberfläche.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.